Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid schon etwas gespannt, denn der Gottesdienst soll spannend sein, deswegen, weil wir da sind, um Gott zu begegnen. Und Gott kann nicht langweilig sein. Wir können das, aber Gott nicht. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Ich hatte es gestern schon eingangs erwähnt. Ich finde es super, wo ich die Einladung bekommen habe. Es ist nach Hemsbach. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das ist, aber ihr wisst ja, wie das heute ist. Während man angefragt wird, dann googelt man und tippt es ein und sieht, aha, da ist es. Dann taucht es erst auf. Da habe ich das Umfeld auch noch nicht erkennen können, wo das ist. Dann habe ich ein bisschen geschaut, dann habe ich gesehen, ihr liegt richtig gut, weil ihr unmittelbar in der Nähe liegt, wo einer meiner Töchter zurzeit studiert, nämlich in Heidelberg. Da habe ich mich richtig gefreut, dass ich hier bei euch sein kann und es so verbinden kann, meine Tochter zu besuchen. Mir kam eine Frage, mit der ich heute gerne einsteigen möchte. Was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, wenn nichts passiert? Das ist eine interessante Frage. Passiert nichts? Oder passiert doch was, wenn nichts passiert? Also ich bin beim Wolfram und Susi, die haben mich beherbergt. Das hat mich sehr gefreut. Ich kenne Wolfram ja vor Urzeiten, im letzten Jahrtausend haben wir uns kennengelernt und treffen uns jetzt mal wieder hier. Das ist richtig stark. Also ich weiß es erst seit vorgestern, dass du hier existent bist, ja. Und die haben ja so ein schönes Haus gebaut und einen super, super Garten. Und da kann man so, ich lade euch alle ein, heute Mittag könnt ihr alle kommen, ja. Genau, da gibt es Lasagne, habe ich gehört, ja. Genau, ihr könnt es auf Facebook posten und so, da kommt genau. Nein, das dürft ihr auf keinen Fall machen, gell. Ihr wisst, das ist eine Katastrophe, dann kommen 1000 Leute und so. Und die haben einen sehr schönen Garten. Wenn man diesen Garten anschaut, das ist richtig toll aus, alles tipptopp. Was passiert, wenn nichts passiert, wenn man den Garten einfach so lässt? Man sagt, der ist jetzt, würde ich mal sagen, in einem Top-Zustand und man könnte ja sagen, so könnte es bleiben. Also lasst es uns einfach nichts tun und dann bleibt dieser Garten so schön. Jetzt ist es leider so, wir haben auch einen Garten und ich weiß, so funktioniert es leider nicht. Ja. Das ist echt blöd und unangenehm, denn es passiert eine ganze Menge, wenn nichts passiert, leider. Ja. Die Bibel spricht einmal davon, von dem inneren Garten unseres Lebens, im Hohenlied oder Jesaja 58 aus, auch, wir sind wie ein innerer Garten, in unserem geistlichen Leben auch, es ist wie ein Garten in uns und wenn wir den nicht bewässern, wenn wir den nicht kultivieren, wenn wir da nicht gewisse geistliche Übungen vollziehen, wenn wir nicht beten, wenn wir uns immer wieder neu hingeben, wenn wir nicht von Gott, vom Heiligen Geist immer wieder neu berührt werden, wir werden lau. Also ich bin vor fast 30 Jahren zum Glauben gekommen. Ich kann das von meinem Leben klar bezeugen, wenn mich Gott nicht immer wieder berührt, dann werde ich religiös. Das heißt, die Form ist alles richtig, nach außen ist alles okay, aber in meinem Herzen ist sehr viel Unkraut, sehr viel Überwucherung, sehr viel, was gar nicht mehr an Frische da ist. Deswegen die Frage, was passiert, wenn nichts passiert? Es passiert eine ganze Menge. Aber leider nicht das, was man will. Und ich dachte so, zum Einstieg möchte ich euch ein, zwei Minuten eine Zeit geben, wo ihr still sein könnt, vor Gott beten. Herr, was ist das, wo ich merke, wo ich dein Eingreifen brauche? Manchmal kann man das gar nicht so genau sagen, deswegen spreche ich mal mit dem Bild, wo vielleicht Dinge überwuchert sind, wo etwas hineingekommen ist, wo man merkt, hier muss wieder etwas neu sich einbringen von Gott, von seiner Gnade. Und ich werde heute, glaube ich, eine Predigt bringen, wo das vielleicht hilfreich sein kann. Aber bevor ich damit beginne, fände ich es sehr gut, wenn jeder einen Moment hat der Stille, wo du einfach vor Gott treten kannst. Der Herr kennt dich ja ganz genau, er kennt euch als Gemeinde, er kennt uns miteinander. Und dass wir da einfach mit ihm sprechen und dann möchte ich in die Verkündigung einsteigen. Okay. Vor 3 Jahren, da habe ich mein Büro erweitert, habe so einen neuen Raum dazu genommen. Und einer meiner Töchter, ich habe 2 Töchter, die ältere, die sagte, Papa, wenn du das einrichtest, das wird nichts. Das sieht einfach nach nichts aus. da hat sie das sehr gut erkannt. Das ist in der Tat so, ich habe da einfach keine Gabe. Und dann sagte sie, komm Papa, ich helfe dir da und ich richte dir das Zimmer ein. Und dann sind wir da zusammen zu verschiedenen Möbelhäusern da gefahren und haben so einfach Sachen gekauft. Und ich fand es echt erstaunlich, wenn jemand eine Gabe hat, wie das so ist, die nimmt dann so ein paar Sachen raus und macht das zusammen und plötzlich sieht es nach was aus. Und unter anderem sagte sie, also hier ist eine Wand in deinem Büro und auf dieser Wand würde ich sagen, da muss ein richtiger Bibelvers hin. So ein guter Bibelvers, dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt überleg du mal, was du für einen Bibelvers dir vorstellen könntest. Und dann, wie man das heute macht, so wie ich das jetzt hier auch mache, dann projiziert man diesen Bibelvers an die Wand und schaut erstmal, ob das gut ist. Und dann hat sie diesen Bibelvers an die Wand projiziert und der ist ungefähr auch in dieser Größe, also richtig so 1,50 Meter hoch, 1 Meter breit, ist der jetzt bei mir im Büro. Und es war genau dieser Bibelvers aus Hebräer 12, Vers 2. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da dachte ich, das ist wirklich ein super Wort. Da habe ich sie gebeten, das dann mit Bleistifte einzuzeichnen und dann auszufüllen. Und dann hat sie das hingezeichnet. Seitdem hängt es bei mir im Büro, seit knapp 3 Jahren. Und ich habe da unterschiedliche Beratungen, auch von Menschen, die mit dem Glauben jetzt gar nicht in Berührung sind oder noch nicht sind oder noch nicht waren. Und es ist interessant, wie Menschen hier reagieren. Und dieser Bibelvers hat mich sehr angesprochen. Ich möchte 3 Aspekte aus diesem Bibelwort weitergeben, weil es so elementar ist und weil es uns unglaublich helfen kann, in unserem geistlichen Leben weiterzukommen. Also hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Vertrauens, unseres Glaubens. Man könnte gleichsam sagen, dieses Bibelwort ist die Frage der Quelle in deinem Herzen, wenn man das mit dem Garten wieder sieht. Ist mein Garten, mein innerer Garten bewässert durch das, wo ich hinblicke oder trocknet es aus durch das, wo ich hinblicke? Und ich möchte 3 Aspekte hier herausgreifen. Das erste ist, was blicke ich an? Was blicke ich an? Dazu 4. Mose 21, Vers 6 folgende. Da wird uns mal eine interessante Geschichte diesbezüglich berichtet, was wir anblicken. Da heißt es, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne, also eine eiserne Schlange und richte sie auf einen Stab hoch auf, wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf, und wenn jemand eine Schlange biss, so sahen sie auf die eherne Schlange und blieben am Leben. Und interessant ist, dass dann im Johannes 3 direkt der Bezug genommen wird, dass Jesus Christus am Kreuz, es hört sich komisch an, aber es steht wirklich so, wie diese eherne Schlange ist, auf die wir blicken sollen, und durch das, dass wir das anschauen, was am Kreuz geschehen ist, widerfährt uns Heil. Das ist der Zusammenhang. Und dieses Bild, diese Metapher möchte ich aufgreifen mit der Frage, welche Schlangen suchen so umher und beißen uns, dass wir auf sie starren? Was blicken wir an? Was schauen wir an? Was hat da Kraft über uns? Es gibt ja solche Medien zurzeit, oder was ist zurzeit, die sehr stark uns ausrichten darauf hin, dass wir hineinschauen und uns davon vielleicht gefangen nehmen lassen. Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, vor einigen Jahren die Finanzkrise, die ist ja immer noch da, aber die ist so, die kommt auch wieder irgendwann um die Ecke, und dann blickt man das von seinem Herzen, von seiner Gesinnung an und man kann wie erstarren. Dann haben wir jetzt momentan in Europa nicht gerade das leichteste Fahrwasser. Europa fliegt ja im Grunde genommen gerade auseinander. Das kann dich wirklich gefangen nehmen, es nimmt dich gefangen, wenn du es anschaust. Dann haben wir die Flüchtlingskrise und hinter der Flüchtlingskrise ein Terrornetzwerk, ein Kulturkampf, den man nicht wahrhaben will, eine Problematik, die riesig ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vor 7, 8 Jahren dachte man, eigentlich das Leben recht friedlich hier in Europa, noch vor 7 Jahren oder vor 5. Das denkt heute keiner mehr, der ein bisschen Verstand hat. Heute weiß man, nee, das kann sein, dass ganz schnell größere Unruhen in alle möglichen Richtungen da sind. Jetzt ist Europameisterschaft, wie klasse und großartig, und gleichzeitig diese Auseinandersetzung in Marseille, die Europameisterschaft hat gerade angefangen. Ja, wir wissen genau, es kann sein, dass jederzeit ein Attentat existiert oder da ist. Also es hat sich sehr viel verändert. Dinge, die unsere Blicke gefangen nehmen möchten in dem, was wir anschauen. Und das sind wie so Schlangen, die dich beißen. Aber es gibt noch andere, das sind jetzt nur die globalen Dinge, nur. Es gibt ja noch die Dinge, die in uns liegen. Was blicke ich an, was schaue ich an? Wie blicke ich Bruder und Schwester an, meinen Ehemann an, meine Frau an, meinen Arbeitsplatz an? Wie schaue ich mich selbst an? Wie sehe ich mich selbst? Das sind alles Dinge, die dich entscheidend prägen darüber, wie es in deinem Herzen aussieht, in welche Richtung du dich ausrichtest und orientierst. Also was ich anschaue, hat auch eine riesen Auswirkung auf mich. Und es ist in der Tat so, wir haben ja mehrere Sinnesorgane und das, was wir anblicken, das sind die Dinge, die uns am meisten prägen. Bei Eva heißt es ja schon, sie sah von dem Baum, dass sie sah, dass gut davon zu essen ist. Oder bei Kain heißt es einmal, spricht Gott Kain an. Was bist du so zornig und was blickst du so grimmig auf den Boden? Ja, man blickt nicht mehr nach oben, man ist nicht mehr frei, man ist wie gefangen, weil einen in dem, was man gemacht hat, gefangen genommen hat. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Also, unser Glaube kommt vom Hören des Wortes, was wir wahrnehmen, und das, was wir anschauen, hat ein ganz großes Verführungspotenzial. Kino heißt ja bewegte Bilder. Einer der leitenden Leute im Fernsehbereich, der sagte einmal, alles, was im Fernsehen gesendet wird, da haben wir nicht den Anspruch, dass es Wahrheit transportiert, sondern es muss so dargeboten werden, dass der zuschaut, dranbleibt. Das muss man wissen. Ja? Das ist ein Medium, das möchte, dass du weiter es anschaust. Einschaltquote nennt man das. Ja? Also, dass du hineinschaust. Also das, was wir anblicken, kann uns unglaublich stark prägen und wird uns auch sehr stark prägen. Also was wir anschauen, das formt uns. Vor einigen Jahren war ich mal, haben wir eine Fahrradtour gemacht im Allgäu mit ein paar Männern. Das haben wir Fatburner-Tour genannt, weil wir gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen abburnen hier, ja, ein bisschen zu dick. Ja. Der Wolfram weiß auch, ich war mal schlanker und so. Also, und dann haben wir gedacht, komm, wir machen so eine Fatburner-Tour, also so ein bisschen mehr Sport. Und dann kam wir eine sehr interessante Passage, die war für mich, also für das, wo blicken wir hin, ganz, ganz markant. Das war so eine Hängebrücke und unter der Hängebrücke war ein reißender Fluss. Der war wirklich ziemlich intensiv, da wolltest du nicht reinfliegen. Und diese Hängebrücke war eben so eine wackelige Angelegenheit und da konntest du dich so seitlich an so Seilen festhalten und über der Hänge, also die Hängebrücke war immer so ein paar Balken dazwischen und zwischen den Balken war immer der Fluss, den du gesehen hast, also war nichts halt. Und jetzt war folgender Effekt, das war ganz interessant, ich dachte erst, man kann da so ganz locker rüberlaufen und dann nimmst du das Fahrrad auf die Schulter, nimmst du links das Seil und dann pflückst du ja nach unten. Und dann hast du gemerkt, es ging uns allen so, das funktioniert so nicht, weil der Umstand, was unten am Fluss entlangläuft, dein Umfeld, wenn du da runterschaust, dann wirst du gleichzeitig, du wirst wie wirr, weil es sich so bewegt, da verlierst du echt das Gleichgewicht. Und es ist interessant, was du dann machen musstest, du musstest nach vorne schauen, also was weiß ich, 15 Meter weiter vorne, einen Eckpunkt fixieren und durch diese Fixierung auf den Eckpunkt, das ist auch interessant, wie Gott es gemacht hat, du siehst unten noch so, wo du hintreten musst, dann hast du plötzlich die Orientierung wieder gefunden. Also wo du hinblickst, ist sehr entscheidend dafür, ob du Orientierung hast oder Desorientierung, ob du dein Gleichgewicht hast oder ob du kein Gleichgewicht hast, ob du dich ausrichtest, was das mit deinem Herzen macht oder nicht, das ist sehr, sehr entscheidend. Und ich persönlich bin ein Augenmensch, ich schaue sehr viel Zeug an, in alle möglichen Richtungen und ich merke, das ist eine Ebene, wo die Weichenstellung gestellt wird, schaue ich das an, was mein Glauben fördert, wo Gott mich anspricht, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Vertrauens, oder schaue ich auf die Dinge, wo irgendwelche Wirren unter mir, also wie dieser Fluss so entlang fließt und wo ich diese innere Ausrichtung verliere. Deswegen die Frage, was blicke ich an, ist hier überaus entscheidend und wichtig. Epheser 1, Vers 18 heißt es einmal, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um die Optik in erster Linie, sondern es geht um die Augen des Herzens. Er erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung, zu welcher Brillanz, zu welcher Schönheit, zu welcher Klarheit, zu welcher Größe ihr berufen seid. Wenn es nicht immer wieder in uns aufblüht, wer eigentlich Jesus ist, wenn wir wirklich begeistert sind, im wahrsten Sinne des Wortes, da verlieren wir das Entscheidende. Die Bibel nennt es Freude. Freude am Herrn, uns freuen an unserem Leben mit ihm, in dem wie er ist, das kommt ganz stark von dem Blick, wie schauen wir auf ihn. Psalm 16, Vers 18 sagt David einmal, ich habe den Herrn allzeit vor Augen, steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Also im Hebräischen gibt es diese Doppelschlüsse sehr stark, dass man die eine Aussage mit der anderen erklärt. Das heißt hier, was David sagt, ist eine Kausalität, also eine Ursache-Wirkung-Zusammenhang, dass er sagt, weil ich dem Herrn vor Augen habe, deswegen steht mein Herz fest und ich freue mich. Das ist hier die Aussage. Wenn du heute hier bist und sagst, also irgendwo habe ich etwas von der echten Freude am Herrn verloren, von der Freude an der Gemeinde, von der Freude am Leben, von der Freude in dem, was Gott in der Welt macht. Der macht nämlich einiges. Dann kann es daran liegen, dass du aufs Falsche blickst. Du kannst substanziell heute Nachmittag stundenlang Fernsehen schauen oder Internet oder sonst was machen oder dich mit Menschen unterhalten, dich innerlich dein Herzen ausrichten auf alle möglichen Wirren, die zurzeit auf dieser Erde geschehen, die wirklich real existent sind. Und am Abend wirst du ins Bett gehen und bist total frustriert. Oder du kannst dich entscheiden, ohne das andere zu leugnen, darum geht es nicht. Es geht um die Ausrichtung des Herzens, was bestimmt mein Leben. Du kannst dich dazu entscheiden, ich möchte auf das schauen, was Christus macht, was er mir in mein Herz hineinspricht, was er sagt. Das Zweite ist, nicht nur was blicke ich an, sondern was blickt mich an? Das ist mindestens genauso wichtig. Was schaut dich an? Das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt auch. Ich habe mal ein Kind gesehen in der Gemeinde bei uns. Das ist so ein ganz klein, also von da unten so, wie, also so halt so groß, so ein ganz kleines, konnte gerade so ein bisschen laufen. Das lief da vorne immer so rum. Und vor der Bühne und hat es gar nicht gecheckt, dass ein paar hundert Leute das Kind anschauen. Und dann lief das Kind so vorne von links nach rechts und dann plötzlich hat es keine Orientierung mehr. Da hast du gemerkt, oh, jetzt dann hat es ein bisschen Angst gehabt, oh, überall so fremde Leute, gucktest du so. Und dann plötzlich sah es die Mutter, wie die Mutter das Kind anschaut, das war wie so ein Leitstrahl. Und dann hat es das Kind an der Mutter, an dem Blick der Mutter erkennen wollen, was blickt mich jetzt an? Wie blickt mich meine Mutter an? Und dann lächelte die Mutter dem Kind zu, das Kind lächelte und war fröhlich und geborgen und geschützt. Was uns anschaut, ist ziemlich entscheidend für unser Leben. Sehr viel, was wir machen in unserem Leben, machen wir deswegen, weil wir möchten, dass andere uns wohlwollend anschauen. Die Blicke anderer Menschen zu uns sind wie Pfeile, die uns sehr verletzen können oder die uns sehr gut tun können, je nachdem, wie sie uns anschauen. Es gibt eine Untersuchung unter Managern, warum manche Manager 10, 14 Stunden pro Tag über Jahre arbeiten. Es gibt viele Leute, die arbeiten 70, 80 Stunden pro Woche über Jahre hinweg. Was treibt die eigentlich an? Und da hat man das so untersucht, warum machen sie das und so. Und ein Bereich, also nicht alles, aber ein Bereich, wo die Manager gesagt haben, das war folgendes, ich habe das innere Verlangen, dass ich unter den Augen meines irdischen Vaters, also meines Vaters, meines leiblichen Vaters, Anerkennung habe, dass er das anerkennt, was ich mache. Und das Paradoxe bei der ganzen Angelegenheit ist, dass dieser Vater oft gar nicht mehr gelebt hat. Das heißt, du würdest angetrieben durch Blicke, die du dir ersehnst, durch Anerkennung, die du dir wünschst, von Menschen, die gar nicht mehr da sind. Das kann dein Leben sehr antreiben. Ein Freund von mir hat eine Harley Davidson gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr Harley Davidson kennt. So, das ist ein Motorrad, das kauft man eigentlich wegen Sound. Ja. also wenn hier jetzt eine Harley Davidson vorbeifährt und der dreht ein bisschen am Gas, dann rüttelt es auf deiner Sitzfläche. Ja, so, das ist der Gag von dem Ganzen, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt, also das ist, und dann hat er mit der Harley da, der Sound ist wirklich super. Und da habe ich zu ihm gesagt, Martin, warum kaufst du eigentlich so eine Harley? Die sind nicht gerade die billigsten Maschinen und so. Und dann ist es nicht so, habe ich ihn gefragt, wenn du an der Kreuzung stehst und dann mal so machst, dass dann wohlwollende Blicke oder neidische Blicke geradezu zu dir kommen und es ein super Feeling ist. Und dann sagt er, das ist schon so, klar ist das so. Ja? Also machst du halt so bum, bum, bum so. Ich komme aus Freiburg im Breisgau, da kommt die Punkerbewegung her, also über London, dann Freiburg haben sie da angesiedelt. Das sind dann Leute gewesen, die völlig schrill rumgelaufen sind, mit grünen Haaren, violetten Haaren und so hochgestellt und überall tätowiert und so weiter halt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Schrei nach Anerkennung, nach Liebe. Blickt mich liebevoll an, nehmt mich an, wie ich bin. Das ist zentral der Punkt, wie blicken mich andere an. Und du und ich, wir sind auch Menschen, uns ist es nicht unwichtig, wie andere uns anblicken. Die Frage ist, was das mit uns macht und ob wir uns abhängig machen von dem, wie andere Menschen uns hier anblicken. Ich kann mich erinnern, ich sollte mal in Freiburg, also wo ich herkomme, eine Straßenpredigt halten. Und da habe ich mich so vorbereitet und dann habe ich das Worst-Case-Szenario, also was das Schlimmste, was passieren kann, das ist hochinteressant. Ich dachte, wenn die Mathematiklehrerin vorbeikommt und mich anschaut, das ist das Schlimmste. Das ist interessant. Ich weiß auch nicht, war in Mathe gar nicht so schlecht oder so. Ich kann mir nicht erklären, vielleicht sind hier Tiefenpsychologen unter uns, die erklären mir das danach, da erzählt immer jeder was anderes, warum das so ist, dass ich gerade diese Person vor Augen hatte. Und du, glaube ich, du weißt, was ich meine. Du hast auch vielleicht irgendwelche Leute vor Augen, unter deren Blick du Anerkennung dir wünschst und suchst und sehnst, die dir nicht egal sind. Und das ist und kann wie ein Fluch sein, wie bei den Managern. Das kann unglaublich viel mit dir ausmachen. Wenn du deinen Blick in die falsche Richtung lenkst, dass du Anerkennung suchst von Menschen, hast du verloren. Wenn ich jetzt hier reflektiere, boah, wie anerkennen die mich jetzt, wie reflektieren die das, verliere ich die Freiheit darüber zu verkündigen. Das kannst du vergessen. Paulus sagt einmal, ich predige nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Das ist die Frage der Blickrichtung. Das ist ziemlich zentral. Vor einem halben Jahr habe ich was ziemlich Lustiges da erlebt. Ich sollte nach Lübeck auf eine Konferenz von Kempten aus und dann gehe ich an den Airport da in der Nähe bei uns und bin auf dem Airport und habe da richtig Zeit und so und will einchecken und plötzlich kriege ich so ein mulmiges Gefühl und denke komisch, da auf der großen Tafel, die Airlines, mit der ich jetzt fliegen will, die ist da gar nicht drauf. Und dann gehe ich da so an den Schalter und sage, ja, ich will da fliegen und so. Dann guckt die da so drauf. Und dann sagt die zu mir, Sie sind am falschen Flugplatz. Sie sind in Memmingen, waren in Memmingen, wenn euch das was sagt, im Allgäu. Sie müssen nach München. Und in dem Moment, wo die gesagt hat, am falschen Flugplatz, da habe ich richtig gespürt, mir eingebildet, dass jetzt alle Menschen auf mich schauen in dem ganzen Airport und sie so sagen, dies ist der blödste und dümmste Mensch vom ganzen Allgäu. Ja, er, ja. Und dann, nein, wir erhöhen es von der ganzen Welt, ja. Also das ist der kosmologische Blödmann des Jahres, ja. Also, und dann nimmst du das, du empfindest es so, die Blicke, und du spürst so wie Pfeile, wie du denkst, boah, was ist das, Sesam, öffne dich, ich verschlinge mich, Welt und so. Ich entrücke mich, Herr, ja, sag mal als Christ, nur wegdampfen, hier nicht mehr sichtbar sein. Das sind Blicke, die machen sehr viel mit uns, was mich anblickt oder was uns anblickt. Es gibt eine großartige Geschichte, damit komme ich zum dritten Punkt überleitend, wie der König David, ich sage es mal ganz bewusst so, unästhetisch, halbnackt oder vielleicht fast ganz nackt, als man die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat, tanzte. Und er hatte eine Frau und die Frau, die hieß Michal. Und die Michal sagte dann, also David, wie du getanzt hast vor den Augen der Menschen, das ist ja sowas von peinlich. Du bist ja so peinlich. Das ist ja so daneben. Und David sagt dann Folgendes, in 2. Samuel 6 sagt er, ich habe nicht vor Menschen getanzt, sondern vor Gott, dem Herrn. Das ist ein großer Unterschied. Ich kann euch sagen, wenn du frei bist, vor Gott dich so zu bewegen, wie Gott will, dass du dich vor ihm bewegst, bewegst du dich anders. Du redest anders, du hast viel mehr Kühnheit, Freimütigkeit, den Herrn zu bezeugen, dir ist unglaublich viel wurscht, was andere Menschen denken, weil du frei bist von dem, was diese Blicke, was du aus diesen Blicken saugen willst, dass es ja wohlwollend ist. Du bist befreit davon. Von Michal heißt es, 2. Samuel 6, Vers 20 folgende, das ist ein interessanter Nebensatz, weil sie, sage ich mal, das so reflektiert und sagt, hey, was du gemacht hast, ist so daneben, was denken jetzt die anderen Menschen? Stellt euch das vor, hier Gemeindeleitung, machst irgendwas, was denken die anderen? Das muss dir vollkommen möglichst wurscht sein. Du musst schauen, was denkt Gott, und das musst du tun. Und wenn das das ist, was Gott will, dann wird sich auch was bewegen. Wenn wir uns abhängig machen von Menschen, sind wir Knechte und Sklaven der Menschen. Du kannst übrigens als Ehefrau Knecht deines Kindes sein. Das ist überhaupt kein Problem als Frau, als Mutter. Das ist super gut möglich. Indem du dich immer darum kümmerst, dass du möglichst Anerkennung von deinen Kindern bekommst, bist du Sklave deines Kindes oder deines Ehemanns oder der Mann, vielleicht mehr die Schlagseite. Du willst unbedingt Anerkennung haben durch das Werk deiner Hände, also sprich durch deinen Beruf, durch das, was in deinem Beruf dir rückgespiegelt wird. Wenn das dann das Primäre ist, was du suchst, du bist Sklave deiner Arbeit. Das ist schlimm. Ja? Ich bin nicht gegen Leistung oder dass man seine Kinder voll was investiert. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Aber du merkst, du willst daraus etwas saugen, was du nicht bekommst. Von Michal heißt es, aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Das wird zum Nebensatz erwähnt. Wenn du dich von Menschen abhängig machst, von dem Blick des Menschen, davon dein Leben definierst, bringst du keine Frucht. Oder deine Frucht ist auf jeden Fall gemindert. Und was David macht, das ist großartig. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Wie blickt Gott mich an? Er hat diese befreiende Perspektive, dass er sagt, vor dem Herrn habe ich getanzt, vor seinen Augen, so eine heilige Sorgenlosigkeit, mit der er unterwegs ist. Im Lukas 4, Vers 20 heißt es einmal, als Jesus die Schriftrolle ergriffen hat und alle Augen blickten auf ihn. Jetzt stellt euch die Situation vor, Jesus ergreift die Schriftrolle, er weiß, wenn er Lukas 4 mal den Zusammenhang liest, was er jetzt sagen wird, bricht das religiöse System. Das wird richtig gleich im Karton rütteln und schütteln. Weil er nämlich hingeht und sagt, das, was hier steht, das bin ich. Das ist heute erfüllt mitten unter euch. Das ist eine Messias-Ankündigung. Und es waren Juden, die haben gewusst, was er hier sagt. Das heißt also, das war radikal. Und alle Augen schauten auf ihn und waren gespannt. Und jetzt stellt euch vor, Jesus wäre hingegangen und hätte dem Raum gegeben, dem Gedanken, wie reflektieren mich Menschen jetzt? Da muss ich jetzt drauf eingehen, da hätte er was ganz anderes gesagt. Dann hätten die vielleicht gesagt, was war das eine nette Rede? Aber es war nicht das, was Gott wollte. Und er spricht es hinein und er macht sich abhängig, Jesus, von dem, was er dem Vater im Himmel hat tun sehen. Das war sein Leitstrahl, das war sein Bereich. Und es ist großartig, wenn wir uns möglichst in diese Richtung bewegen, das ist ja ein Prozess auch, hinschauen auf Jesus, uns von ihm abhängig zu machen, zu schauen, was ist das, was der Herr eigentlich von mir will, in den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens, dass ich unter seinem Blick hier lebe und frei bin. Ich möchte dazu etwas sagen, wie sieht eigentlich Gott mich an? Es gibt ein Fachwort dafür, wie Gott mich ansieht. Jeder von euch kennt den Begriff, habt ihr alle schon gehört, der Begriff, wie Gott mich ansieht, wie es definiert wird im Hebräischen, wie das Gesicht Gottes, ich meine das jetzt im wahrsten Sinn des Wortes, sein Gesicht, sein Mund, seine Augen dich anschauen, dafür gibt es einen Fachbegriff. Und dieser Fachbegriff im Hebräischen heißt Gnade, Gnade. Im aaronitischen Segen, da kommt diese hebräische Denkweise mit den Doppelaussagen, kennt ihr bestimmt 5. Mose 6, Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Leuchten heißt nicht irgendwie leuchten, im Sinne von eine Glühbirne leuchtet, sondern er ist fröhlich, er schaut dir zu, er lächelt dir zu. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das heißt, das freundliche Angesicht Gottes, das heißt sein wohlwollendes Lächeln, seine Zuneigung, das ist die Gnade des Herrn. Deswegen ist es interessant, dass Paulus alle Briefe immer am Anfang hineinsetzt, die Gnade des Herrn sei mit euch. Selbst zu den Korinthern, die ziemlich wild waren, zu den Kemptnern, ich war ja 20 Jahre lang Pastor in Kempten, ich kenne, glaube ich, Gemeinde sehr gut, und mit Plus- und Minusseiten, da würde Paulus die Gnade reinsprechen, zu euch, zu jeder Gemeinde, selbst zu einer Gemeinde in Korinth, wo es drunter und drüber ging, sagt er, hey, es ist ein freundliches Angesicht Gottes über dein Leben, wie Gott dich anblickt. Das hast du nicht verdient, sondern das ist Gnade, weil du sein Kind bist, weil er dich anschaut wie ein Vater, der sich freut über sein Kind. Da gibt es auch Dinge, wo er sich nicht freut, ganz bestimmt, aber der Grundausdruck dessen, was er von dir sieht und wie er dich wahrnimmt, das ist diese Freundlichkeit Gottes. Also man kann sagen und muss auch sagen, die Gnade ist das, wie Gott mich ansieht. In Hiob heißt es einmal, Hiob 29, Vers 24, wenn ich ihnen zulachte, dann fassten sie Vertrauen und das Licht meines Angesichtes tröstete sie. Man muss den Zusammenhang kennen, Hiob war super, super reich, das ist so wie der König von der ganzen Gegend hier, dem gehört Frankfurt und Heidelberg, Karlsruhe und was, ja, genau, und alles, was dazwischen liegt, ja, so ungefähr. Dem gehört ganz viel und du hast ganz viel Schulden bei diesem König. Und der König kommt heute zu Besuch, also Hiob, ja, der Fürst kommt zu Besuch. Und du bist richtig so in der Kreide, dass wenn er dir sagen würde, also heute zahlst du all die Schulden zurück, dann bist du völlig am Ende und landest im Gefängnis, rechtsmäßig. Ja, so bist du verschuldet. Und genau das wird aufgegriffen, Hiob geht durchs Dorf und er lächelt den Leuten freundlich zu und sie haben gemerkt, anhand seines freundlichen Angesichtes, sie dürfen unter ihm leben, sie dürfen bei ihm sein, sie haben Raum hier. Die Schuld ist ihnen vergeben oder die Schuld wird ihnen nicht angerechnet und deswegen können sie dadurch leben. Das ist unglaublich wichtig. Also das ist das Erste, wie Gott mich anschaut, das ist dieses Gnadenvolle. Man könnte sagen, dein Leben oder unser Leben ist von Grund auf in Christus, vom Notenschlüssel her ist ein Plus vorne dran, also Dur und nicht ein Moll. Es gibt, glaube ich, hier auch Finanzamt, oder? Bei euch. Und ja, wäre schön, wenn es hier keins gibt. Dann könnten wir hier den Wohnsitz hin verlagern, gell? Es gibt überall Finanzämter. Manchmal sind sie erschreckend groß vom Gebäude her. Und das Lustige ist, oder Interessante, jeder von uns bekommt mindestens einmal im Jahr Nachricht vom Finanzamt. Oder die Wasserwerke sind auch so netter Brief. Und dann siehst du diesen Brief, du bekommst ihn und ich lege immer nochmal die Hände auf, bevor ich diesen Brief öffne und bete dann. Und dann öffnest du den Brief und dann steht ganz viel Kleingedrucktes, das ist alles nicht interessant oder noch nicht und alles Mögliche. Du suchst mit aller Augen nach einer Zahl, die da steht, ja. Und dann suchst du bei der Zahl, ist auch lustig, denk mal dran, wenn du das nächste Mal diese Zahl sucht, man braucht so ein paar Millisekunden, dass man sieht, was vor der Zahl steht, ein Plus oder ein Minus. Und das macht den Unterschied. Und der Unterschied ist durchaus nicht gering. Also ob da plus 500 steht oder minus 500, macht 1.000 Euro aus. Ob da plus 1.500 Euro steht oder minus 1.500 Euro, das machen 3.000 Euro aus. Das ist schon ein Urlaub, ja. Also mit Kindern allem drum und dran. Also das ist schon wirklich ein Unterschied. Das ist ganz interessant. Man guckt so nach dem Vorzeichen und das ist hier gemeint, das leuchtende Angesicht Gottes ist grundsätzlich das Plus, das Vorzeichen über deinem und meinem Leben, die Gnade Gottes, was er uns zusprechen will. Also wie blickt Gott mich hier an? Es gibt noch ein zweites, wie Gott mich anblickt, dass Jesus Christus, der Auferstandene, seine Augen werden dreimal in der Offenbarung geoffenbart, wie seine Augen sind, wie er uns anschaut. Das ist interessant. Es gibt nicht nur die Augen Gottes, wie Gott mich anblickt in der Gnade, wo uns aufblühen lassen soll, weil wir Folgendes wissen, so wie wir sind, können wir jetzt zu Gott kommen mit all unseren Unbrüchigkeiten und was so ist und Gott wird jetzt uns annehmen. Es gibt noch andere Augen, die Augen, ich würde sie sagen, die Augen des Faszinierenden, das was uns in Ehrfurcht führt, in Heiligkeit zu ihm. Das sind die Feueraugen des Herrn. Könnte man selber nachlesen, Offenbarung wird dreimal eben von diesen Feueraugen Gottes gesprochen. Also man könnte es vielleicht heute übersetzen mit den Röntgenaugen, also Offenbarung, die Feueraugen des Herrn, Offenbarung 1,14, 2,18 und 19,12. Da wird es so berichtet. Das heißt, die Augen, wo Christus alles genau erkennt, unter dem Blick auch, sage ich mal, der Heiligung, der Reinigung, der Klärung, der Wahrheit, das, was mich reinigt, was die Dinge aufgreift, ich sage jetzt mal, das, was mich zerstören will. Das ist ja sehr wichtig, dass wenn ich bei einem guten Arzt bin, dass der Arzt Wohlwollen mir gegenüber hat und freundlich ist und mich annimmt als Mensch, das ist sehr wichtig und gut. Aber wenn der Arzt jetzt sieht, hör mal zu, Helga oder Klaus, Karlfried, in deinem Organismus ist ein Krebs. Und wenn dieser Krebs streut, Metastasen, du wirst sterben, dann ist es ziemlich wichtig, dass diese Feueraugen, Röntgenaugen, das Tiefere sehen, was vielleicht nicht stimmig ist, und ansprechen. Und der Herr sagt, und ich helfe dir jetzt dabei, das zu verändern. Auch hier gilt, was passiert, wenn nichts passiert? Es passiert eine ganze Menge. Wenn du Krebs hast, passiert eine ganze Menge, wenn nichts passiert. Meine Mutter hat auch mal Krebs gehabt, mit einem recht intensiven Befund, und Gott hat die wirklich geheilt, die lebt heute noch, das ist unglaublich, es war 1990. Dann hatte eine andere Frau Krebs, einen ähnlichen Befund, und die hat es geleugnet, aufgrund von einer komischen Ausrichtung so, geleugnet, wurde es immer schlimmer und die ist gestorben. Ja? Leugnung von Wahrheiten ist sehr schlecht. Und ich sage euch eins, wir leben in einer Kultur momentan, im westlichen Kulturkreis, wir leugnen eine Fülle von Wahrheiten. Das wird geleugnet. Und du als Christ sollst ein Licht sein und Salz sein und dagegen etwas reinsetzen. Aber das wirst du nur machen in Freiheit, in Kühnheit, mit Überzeugung, wenn du weißt, von welchen Feueraugen du geleitet bist. Es wird geleugnet, dass ein Kind gesund in seiner Identität wird dadurch, dass es durch die Komplementarität, durch das sich einander ergänzen von Mann und Frau erzogen wird, von Vater und Mutter. Da schwirren heute ideologische Dinge rum, da denkst du, der Verstand ist nicht mehr gegenwärtig, ist auch nicht mehr. Wir haben so viele Ecksäulen, die wir momentan durch einen Unverstand, wie es in Römer 1 einmal heißt, zirkulieren, da kannst du ja ganz schwindelig werden. Und es ist so wichtig, dass Wahrheit, die Feueraugen, was nicht stimmt bei mir, untereinander, Ehe, Familie und in verschiedenen Bereichen, dass wir auch diesen Blick Gottes, diese Feueraugen des Herrn mit wahrnehmen und sehen. Und das Interessante ist bei diesen Feueraugen, sie haben was Faszinierendes, weil wir merken, hier sind wir an der Quelle, die uns Leben schenkt, die Leben ermöglicht, die Leben hervorbringt. Jedes Gebot, das Gott setzt, jeder Ausspruch von Wahrheit, was uns vielleicht auch nicht gefallen mag, wenn dir alles gefällt in der Bibel, das kann eigentlich nicht sein. So heilig bist du nicht. Das kann nicht sein, sorry, da haben wir Wahrnehmungsschwierigkeiten. Da müssen wir tiefer rein, da merken wir, es gibt Dinge, wo Gott sagt, du, da möchte ich dich anders ausrichten. Und jedes Gebot ist ein Gebot, das uns, wenn wir es annehmen, weiterführt. Zum Beispiel das Gebot der Versöhnung, das Gebot, wie wir übereinander sprechen. Ich kenne euch jetzt nicht, ich weiß von euch eigentlich gar nichts groß, aber wie reden wir übereinander, wenn der andere nicht mehr da ist? Das sind Gebote, das sind ganz wichtige Punkte. Was ist das, was wir tun, wenn keiner hinschaut? All diese Bereiche. Und wenn da Gott in unser Leben hineinspricht, durch seine Feueraugen, die ja alles sehen, ist das total kostbar. Weil es immer die Augen sind, dessen, der uns liebt und sagt, ich will euch hier weiterführen. Man kann es sehr gut erkennen, die Feueraugen des Auferstandenen, als er bei seiner Gemeinde in der Offenbarung durchgeht, in den Sendschreiben, wie er die Gemeinde anblickt und er spricht die Gemeinden an, verschiedene, und bis auf eine Gemeinde sagt er ja zu jeder Gemeinde, hey, das und das und das, das schätze ich bei euch, das ist super, das ist klasse, das ist wertvoll, ohne Wenn und Aber, das ist großartig, das freut mein Herz, ihr dient mir und alles Mögliche, was da kommt. Ihr bringt wirklich Einsatz, was ich übrigens hier auch glaube, dass ganz viele von euch einen ganz hohen Einsatz bringen. Ja. Und dann sagt er aber, hier gibt es aber Dinge, das sind die Feueraugen, die nicht gut sind. Und wir brauchen die Feueraugen, um weiterzukommen. Ja, ich brauche die nicht, dass mir ein anderer erzählt, was ich alles nicht richtig mache. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass Christus mir sagt, du Stefan, da musst du echt aufpassen, da und da sind Punkte. Ich hatte gerade, wo ich jetzt hergefahren bin, vor 3 Tagen eine ganz wilde Nacht, also konnte nicht nachts schlafen, wo der Herr mich angesprochen hat bei was, oder schlecht schlafen, und hat gesagt, du Stefan, da bist du wirklich, da möchte ich jetzt wirklich eingreifen. Da bist du, da bist du echt arrogant, da hast du einen Stolz und so weiter. Und der Herr hat gesprochen, und wenn der Herr anfängt zu reden, ist sowas ganz kostbar. Wenn wir uns das um die Ohren hauen, ist es nicht so kostbar. Ja? Aber wenn der Herr spricht, ist es absolut köstlich. Ich spreche euch zu, wir brauchen diese Augen der Liebe des Vaters, unter denen wir sind, um aufzublühen. Und wir brauchen die Feueraugen des Herrn, um Reinigung in unserem Leben zu erfahren, sonst schwirren wir sonst wohin. Wir haben sowas von profillos, weil wir nach außen keine klaren Kanten mehr ziehen, die vom Geist Gottes geprägt sind, und haben kein Profil mehr. Wir werden nicht mehr als Licht und Salz wahrgenommen. Also wenn wir immer nur von Liebe reden, das reicht nicht, ja, sondern wir müssen auch der Liebe Hände und Füße verleihen. Was heißt es, Ja und Nein zu sagen? Und unsere Gesellschaft braucht genau das ausgesprochen und unglaublich dringend. Und es ist faszinierend. In der Gemeinde zu Laodicea, das ist interessant, Laodicea heißt ja, wenn man es übersetzt, man könnte das, also Menschenrechte, man kann übersetzen Humanismus. Die Gemeinde des Humanistischen, wo der Mensch der höchste Wert ist, Katastrophe, der Mensch der höchste Wert, Humanismus. Jeder Ismus ist in sich immer eine Verabsolutierung. Kommunismus, Faschismus, Marxismus, Sozialismus, immer Ismus. Ismus ist die Höchstsetzung, also eine Verabsolutierung von etwas. Und der Humanismus ist der Mensch, ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkt, ist der höchste Maßstab. Und zu dieser Gemeinde sagt Jesus Folgendes: Ihr seid, habt ein großes Problem im Humanismus. Ihr braucht dringend, und dann sagt er einen interessanten Begriff, Augensalbe, damit ihr wieder erkennt, was wirklich wichtig ist. Damit ihr wieder unter dem Blick seid von dem, wer wirklich, wem ihr das Leben zu verdanken habt und wer der Schöpfer ist. Also diese drei Punkte fasse ich zusammen. Was blicke ich an? Was blickt mich an? Und das Entscheidende ist, von was wir geleitet sein sollen: Wie blickt Gott mich an in seiner Gnade und Barmherzigkeit und mit seinen Feueraugen, und hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich fände es super, jetzt würde ich einfach gerne eine kurze Zeit haben, wo wir nochmal eine Stille haben, da möchte ich noch für euch beten, wo du merkst, da hat Gott vielleicht was angesprochen in deinem Leben, dass du einfach mit ihm darüber sprichst, das ist ganz wichtig. Ganz entscheidend. Ja, lass uns eine Zeit der Stille haben, und dann würde ich noch für uns beten. Vater, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Es ist so kostbar, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast in Ermutigung, Ermahnung, in Ausrichtung. Herr, was für eine Verheißung, dass wir hinschauen sollen auf dich, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf den, der am Kreuz für uns gestorben ist, dass wir dich anbeten, dass wir unser Herz dir geben, dass wir uns freuen, dass es eine Freude, die Freude an dir, unser Leben uns prägt, unser Miteinander, unsere verschiedenen Bereiche des Lebens uns prägt. Und ich danke dir, Herr, dass wir zu dir schauen dürfen, dass wir in dir erkennen dürfen, den Vater erkennen können. Und danke, Vater, dass du dich uns offenbarst als der Vater, der wohlwollend auf uns blickt, der gnadenvoll auf uns blickt, und dass wir in und aus dieser Gnade heraus leben dürfen. Herr, was für ein Geschenk, was wir weiterzugeben haben, unter diesem gnädigen Blick des allmächtigen Schöpfers leben zu dürfen. Und danke, Herr, dass du auch der bist, unter dessen Blick wir leben, der die Feueraugen hat, die die Dinge in unserem Leben ansprechen und sieht, was wir gar nicht mehr erkennen oder sehen, wo wir merken, aber das ist so wichtig. Herr, wir wollen dir sagen, Herr, wir brauchen diesen Blick von dir, diesen Blick deiner Gnade, des Aufblühens, aber wir brauchen auch diesen Blick deiner Feueraugen, der Tiefe, der Wahrheit, der Ausrichtung, vielleicht auch der Erschütterung, Herr, in den Bereichen, wo du sagst, wenn das sich nicht verändert, dann ist der Keim des Todes in dir. Und danke, Herr, dass du, dass dir das nicht egal ist, sondern dass du hier reinsprichst und uns hilfst, Herr. Herr, und danke, dass wir uns lösen dürfen von dem, uns abhängig zu machen, von dem, wie andere Menschen oder Systeme oder Dinge uns anblicken, Herr, oder anstachen, welche Schlangen uns beißen wollen. Und Herr, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns Weisung gibst, wo wir uns ausrichten sollen, wo wir Inspiration von dir brauchen, dass wir uns nicht von dem gefangen nehmen lassen, was uns anstarrt oder anstarren will, von irgendwelchen Umständen, wie der Fluss, der so unter uns hindurchgeht. Herr, wenn wir auf diese Fließgeschwindigkeit, auf das schauen, was sich manchmal bewegt, dann verlieren wir die Orientierung. Wenn wir auf dich hinschauen, Herr, auf alles, was gut, alles, was ein Lob verdient, alles, was von dir kommt, sagst du, dem hanget an. Auf das hin richtet euch aus. Ja, und ich danke dir, dass da unser Herz aufblüht. Ja, und ich danke dir auch, Herr, wenn wir uns so untereinander anschauen, in dem, wer du bist, im anderen, Herr, dann blüht etwas auf, dass wir uns freuen über den anderen, dass wir wohlwollend auch aufeinander blicken, weil wir sehen, dass wir unter dem wohlwollenden Blick des himmlischen Vaters leben. Herr, dass das auch unseren Blick prägt, wie wir andere Dinge anschauen. Und Herr, schenk du uns diese Weisung und Ausrichtung, dass wir uns freuen über das, was du tust, dass wir darüber sprechen, dass es unser Herz prägt, dass wir das verkündigen, dass wir das weitergeben, dass du der bist, der auch Großes tut, Herr, in unserem Land, Herr, in verschiedensten Bereichen in dieser Welt, Herr. Und das wollen wir sehen, Herr, und dir dafür die Ehre geben. Danke, dass du sagst, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, ich habe so den Eindruck, dass der Herr auch uns ansprechen will in dem Bereich und sagt, das, was du als Problem in deinem Leben wahrnimmst, es gibt 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde von 7 Milliarden, die wären so dankbar, wenn sie das Problem hätten. Die würden es sofort nehmen, wenn sie tauschen könnten mit dem, was sie haben. Herr, gib dir uns den Blick dessen, was, in welchen Fülle wir zum Teil leben können. Herr, wir sind hier und zählen Kalorien, damit wir nicht dick werden. Und es gibt so viele Länder, wo die Menschen Kalorien zählen, damit sie nicht verhungern. Herr, gib du uns den Blick zu sehen, was du alles tust, Herr, was du, wie du uns versorgst. Und dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus mit großer Freude auch leben in unserem Umfeld. Und dass etwas auflebt in uns und aufleuchtet in uns, weil wir unter diesem wohlwollenden Blick des Vaters sind. Und dass dieses Aufleuchten in uns auch dich verherrlicht und andere Menschen sehen, das sind Menschen, die unter dem wohlwollenden Blick des himmlischen Gottes leben, des ewigen Vaters. Danke, Herr, für die Gemeinde, Herr. Ich bitte dich auch um Führung und Leitung für die nächsten Wochen und Monate, um deine Inspiration und um ein hohes Maß an Freude untereinander und an diesen Blick, der uns prägt, zu dir hin. Denn aus diesem Blick heraus kommt die Inspiration, die Weisung unseres Herzens, die uns befreit, die uns aufleben lässt, Herr. Danke dir dafür. Amen.